Hallo, liebe Podcast-Freunde, der Justin hier mit einem kurzen Disclaimer, bevor wir loslegen. Und zwar hatten wir ein bisschen technische Probleme bei der heutigen Folge. Es bleibt immer wieder spannend und immer wieder chaotisch im Hause Let's Talk Guitar. Diesmal war es mein Mikrofonkabel, was sich mal dafür entschieden hat, immer mal wieder die Verbindung zu verlieren und wieder aufzubauen. Weswegen es durchaus sein kann, dass in meinen wohlbekannten Logen immer genau das passiert. Was ist das denn jetzt hier? Ach, es ist gerade schon wieder passiert, verdammt. Und wenn dann natürlich dazu kommt, dass jeder Beteiligte von dem Gespräch, drei Leute, die im Gespräch waren und einer in der Regie, sich individuell denkt, irgendwie scheine ich Internetprobleme zu haben, weil einer ist irgendwie immer mal wieder abgehackt. Wir entschuldigen uns dafür, es ist dennoch eine super spannende, super tolle Folge geworden mit unserem Gast Martin Miller. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer da draußen.
Servus Fabian und heute haben wir unseren Ehrengast wieder mit dabei, den lieben Martin Miller. Hallo Martin.
Hey. Guten Tag. Guten
Tag. So. Martin, ich hoffe, du bist nicht zu aufgeregt für die heutige Sendung, denn heute geht es genau um dieses Thema Aufregung, Performance-Druck, Performance-Nervosität. Ich hätte mal gedacht, wir reden mal darüber, auch über Situationen, in denen man ja auch Performance-Druck und Performance-Nervosität haben kann. Und da dachten wir uns, wir holen den Martin mit rein, weil der wahrscheinlich sämtliche Situationen irgendwie schon mal erlebt hat, sei es auf der Bühne vor Live-Publikum, aber eben sei es auch in einem Studio mit 8 Kameras, die laufen und man im Kopf quasi die ganze Zeit denkt, funktioniert Kamera A, funktioniert Kamera B, was ist mit der SD-Karte und so weiter. Deswegen dachten wir, wir wollten mal über diese verschiedenen Szenarien sprechen, auch so ein bisschen mal gucken, was kann man da eigentlich machen oder was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, wie man dagegen vorgehen kann. Aber dazu erstmal eine Frage an euch beide. Fangen wir da mit Martin an. Martin, gibt es da einen Moment in deiner Karriere, wo du dich dran erinnerst, da war ich ziemlich aufgeregt. Ganz schön der Stift in der Hose. Da war ich echt nervös.
Ja, da gibt es einige. Ein relativ früher Moment war, als ich, ich glaube, da musste ich meine Klavierprüfung an der Hochschule in Dresden damals ablegen. Und da bin ich, da habe ich, glaube ich, da war ich so, die Aufnahmeprüfung war richtig heftig. Die habe ich glücklicherweise bestanden, aber ich weiß noch, am Morgen der Aufnahmeprüfung bin ich auf die Toilette gegangen, hatte Nasenbluten. Naja, auf jeden Fall. Das hat das richtig reingehauen. Ja, das ist halt eine maximale Drucksituation, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ne? Also da sitzen dann irgendwie 3 Professoren. Du kommst dann in einen Raum hinein. Du weißt nicht, wie der Raum aussehen wird, was da für Equipment vorhanden sein wird, mit wem du spielen wirst. Du weißt, welche Stücke du spielen wirst. Da kommst du in eine völlig künstlich erstellte Situation hinein und wirst dann bewertet. Und von dieser Bewertung hängt dann deine Zukunft ab.
Ja.
Für die nächsten Jahrzehnte. Also viel beknackter kann es eigentlich kaum sein, würde ich sagen. Das hat mich damals schon ganz schön abgeholt, muss ich gestehen, ja.
Hast du mehrere Aufnahmeprüfungen gemacht oder nur die in Dresden?
2 habe ich gemacht.
Eine Glückspilz.
Eine in Dresden, die habe ich gleich bestanden und bin genommen worden. Und das Schlimme ist, da muss man ja dann noch monatelang warten, ne, bis man weiß, ob man es auch mal genommen ist. Und in Leipzig habe ich gemacht. In Leipzig wurde ich nicht genommen, oder habe ich nicht mal bestanden, wurde ich nicht mal in den Recall gepackt. Lustigerweise, und das, jetzt will ich keinen Namen nennen, war da ein weiterer Professor, das ist eine kleine Revenge-Story hier, hat sich da ein Professor ein bisschen über mich mokiert, über meine Art zu spielen und so. Also ein bisschen herablassend. Und der hat sich später für einen Job an der Dresdner Hochschule beworben, für den ich mich auch beworben habe. Ich habe ihn bekommen. und der Dritte im Bunde war damals mein lieber Freund Tom Götze, in dessen Band ich dann gespielt habe. Der hat mir aber gesagt, der war der Einzige, der mich wollte.
Ja, in Dresden haben sie mir damals den Kommentar gegeben, Hombach, wollen Sie nicht lieber auf Lehramt studieren? Sie machen so einen netten Eindruck.
Ey, du hast in Dresden vorgespielt?
Ja, in Dresden hatte ich damals vorgespielt, auch bei Kommilitonen, damaligen Kommilitonen von dir. Da habe ich.
In welchem Jahr denn?
Das war 2012. Und das war, ich kann mich noch erinnern, so ein Bassist, glaube ich, mit Dreadlocks. Oder genau, der Bassist hatte Dreadlocks gehabt. Und so blonde Haare und sie kannten dich. Und darüber habe ich auch damals das erste Mal erfahren, dass du eigentlich einen anderen Nachnamen hast.
Ach so. Ja. Es ist der, es haut, plaudert hier meine privaten Geheimnisse aus.
Ich sage ja nicht welcher. Nee, aber nee. Das, ja, genau, das haben sie damals mir gesagt. Ich habe damals, glaube ich, 10 Aufnahmeprüfungen oder so gemacht. Das war alles der Horror. Ich kann das voll und ganz nachempfinden. Vor allem, wenn du
Ich
auch
hatte
gar
damals eine Freundin in Dresden. Ich wollte eigentlich nur nach Dresden.
ja, da hast du echt Glück gehabt. Weil gerade Klavier, oh, das war immer super unangenehm. Oder
Oh ja.
in Hannover solltest du dann ein klassisches Stück vorspielen auf der Gitarre,
Ach du Scheiße.
Nylon-Gitarre. Und das hat keiner gewusst, weil jeder sich gedacht hatte, dass die Aufnahmeprüfung halt eigentlich, die ist halt eigentlich gleich. So 3 Standards spielen und so weiter und so fort. Und aller Studenten in diesem Flur, als die Sekretärin reinkam, gesagt hat, und wir hoffen, ihr habt doch das klassische Stück vorbereitet, war grandios. Und jeder ist danach in irgendein Café gerannt und hat schnell versucht, Bach-Bourrée zu lernen oder so. Also Katastrophe.
Ja,
Fabian, wie
geil.
war es bei dir? Gab es bei dir so einen Moment, wo, nee, wow, da war ich richtig aufgeregt. Also ganz kurz nochmal zurück zu Martin. Krass, dass das war, wo du richtig aufgeregt hast, weil du hast ja dann doch auch einige Momente in deiner Karriere gehabt, wo ich glaube, allen anderen sonst Hardcore der Stift gegangen wäre, so mit Paul Gilbert spielen, mit Andy Timmons spielen und so.
Es gibt da noch einen ganz bestimmten Moment, den kann ich ja nachher mal erzählen. Da gibt da
Ja.
noch einen relativ,
Unbedingt, ja.
der hat sich relativ zeitnah ereignet jetzt.
Ach krass. Okay,
Oh,
Fabian, kurz dann vorher nochmal
nice.
zu
Ja.
deinem nervösen Moment.
Ja, klar. Ist tatsächlich erst relativ spät gewesen und zwar, das ist vielleicht, lass es mal so 2017 gewesen sein. Da hatte ich meinen ersten sogenannten Solo-Auftritt. Das heißt, ich wurde gebucht und sollte irgendwie eine Stunde alleine spielen. Das heißt, ich musste dann leider nur mit Backings und so. Aber dann habe ich das erste Mal gemerkt, okay, wenn du jetzt wirklich völlig allein auf der Bühne stehst, weil ich bin jemand, normalerweise Stage-Fright macht mir gar nichts. Ich liebe das, auf der Bühne zu stehen und ich bin auch nicht aufgeregt. Weil halt meine Jungs neben mir stehen. Ne? Das ist halt nochmal was völlig anderes. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, fuck it, ich mach das. Und dann stand ich auf der Bühne und habe gedacht, holy fuck, jetzt muss ich auch noch reden mit den Leuten. Das ist nochmal eine andere Sache. Mit dem Publikum agieren muss man ja auch irgendwie können oder lernen. Und das war echt so der schlimmste Moment. Also nach 10 Minuten ging es, aber ey, meine Finger haben echt, ich habe mich noch nie so erlebt, dass ich so aufgeregt war beim Spielen auch. Das war echt heftig. Und hatte dann auch das tolle Erlebnis, dass nach einer Dreiviertelstunde ich meine Hand nicht mehr bewegen konnte. Also das war irgendwie völlig paradox. Das heißt, ich hatte das aber auch nur, weil ich dummerweise, idiotisch wie ich war, vor dem Gig dachte, ey, weißt du was? Heute ziehe ich mal 11er-Saiten auf. Ich probiere mal einen 11er-Satz. Sehr clever, das zu machen. Und wenn du natürlich die ganze Zeit alleine spielst, die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger auch solistisch unterwegs bist, war irgendwann Ende. Und es ging wirklich nichts mehr. Meine Hand war kaputt. Ich konnte die nicht mehr bewegen. Und dann zum Glück nach dem Gig, aber so eine Stunde später war wieder alles tutti. Und war auch alles cool, ist wohl alles gut angekommen. Aber das war echt ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ey, alleine ist. Ich hatte das danach noch mal und merke so ganz alleine,
Das ist
ah,
eklig.
da habe ich ein
Das ist
bisschen
eklig.
Panik. Ja, das ist
Ja,
echt
Fabian, da
schwierig.
hast du mich ja in meiner, ich sag mal, nervösesten Moment hautnah miterlebt bei der Gitarre
Ah.
2023 war das, glaube ich, wo ich ja so ein bisschen Masterclass halten sollte und viel zu viele Leute da waren für mich. Ich dachte, es kommt keiner und
Ja,
keiner
ja,
dafür
ja.
interessiert. Und man dann halt, ich mir natürlich gedacht habe, komm, ich spiele die Turntees End-Songs live alleine dann dort und solche Sachen, die halt nie dafür geschrieben worden sind, live zu spielen. Und ansonsten war bei mir halt vor allem auch kurzum diese Geschichte. Ein paar Tage vor der Tour gesagt bekommen habe, ey, hast du nicht Bock, ein anderthalbminütiges Live-Solo alleine zu spielen auf der Bühne? Da ging mir dann natürlich auch erstmal der Stift, weil, wie du es gesagt hast, Fabian, das ist ganz richtig. Diese Band, das ist nochmal so ein Sicherheitsnetz, dass wenn man sich halt mal verspielt, das kriegen die Leute dann eh nicht so sehr mit und man kommt auch wieder rein und das hilft einfach irgendwie, wenn eine Band dabei ist. Aber alleine da zu stehen,
Der ist halt super intim, ne?
alleine versuchen mit einem Solo alleine auch so das Publikum, ich sag mal, auf die Stange zu halten und irgendwie interessant zu gestalten, dass die sich nicht langweilen und dann aber auch abzuliefern, weil da hörst du halt jeden, ich sag mal, Anführungsstrichen, Fehler sofort. Ich glaube, da werden wir auch später über dann die Kernprobleme von der Aufregung kommen, so was das eigentlich so manche Fehler ja auch nicht schlimm sind und so, aber man halt aus dieser Community, aus der man dann ja kommt, auch sich da selber so einen Druck macht. Aber das sind dann auch die Momente, die nochmal richtig Aber Martin, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, welchen Moment du jetzt auch noch hattest.
Das war ungefähr so vor einem knappen halben Jahr, als ich in diesem John Petrucci Guitar Universe spielen musste. Das ist natürlich die absolute Höllensituation, ne? Also erstmal war das auch halt eine Solo-Performance mit Backing-Track, haben halt nicht mit Band gespielt. Das finde ich auch immer, das gefällt mir überhaupt nicht, so eine Art und Weise aufzutreten, halt mit Backing-Track. Das ist halt, wie sagt man im Englischen, Dry-Humping. Aber naja, kann man nichts machen. Aber die Tatsache, dass da einfach John Petrucci an der Seitenlinie steht und das mit seinem Handy filmt, ist halt schon maximal widerlich. und ich wusste auch nicht mit dem Publikum so richtig, ob die, weil da kannten mich auch viele nicht, ne?
Ach was, okay. Unverschämtheit.
Oder zumindest war das mein Eindruck. die waren alle super nett und so, ne? Total, haben mir total viele Komplimente gemacht und so danach. Und es ist auch gut gelaufen. Aber das war so halt, ich dachte halt schon eher, das ist halt eher schon ein Metal-Publikum und so. Ein Shred-Publikum und ich mache halt was völlig anderes. Also nicht völlig anders, aber schon was anderes. Ja, aber es ist, da hat sich auch wieder bestätigt, dass die Angst völlig, völlig nutzlos war. Das war alles super cool. John hat es total gut gefallen, hat mir super viele Komplimente gemacht und so, alles super gelaufen. Aber das hat mich schon maximal abgefuckt, die Situation, das muss ich echt gestehen. Da habe ich mir auch 2 Stunden vorher eine 5 Milligramm Benzo reingepfiffen, um mich ein bisschen runterzubringen.
Oh, krass.
Geil. Ja, genau, kommen wir da noch mal ein bisschen rein. Wie kriegt man sich wieder runter? Wie kriegt man sich wieder
Benzo, Diazepam. Gibt's aber halt nur auf Rezept, ne?
Ohne Drogen wäre mein nächster Satz gewesen. Wenn man das alles ohne Drogen schafft. Da würde mich mal vor allem auch interessieren, so aus deinem beruflichen Alltag mit der Sessionband, Martin, weil da, ja, das hast du hier im Podcast ja auch mal gesagt, viel Verantwortung auch ja irgendwo an dir. Es sind ja viele Dinge, die gleichzeitig organisiert und geklärt werden müssen. Und ich glaube, wenn Leute sich so Videos ansehen, vergessen sie oft, was im Hintergrund passiert und auch vor allem, was in deinem Kopf passiert. Wie gehst denn du dann damit so auch ein bisschen um, dass wenn halt eben du da stehst und geh nur an die zurück, du hast halt einen Paul Gilbert da und du hast die ganze Band da und 4, 5 Videografen. Wie kannst du dann auch geil spielen? So, was im Hintergrund passiert.
Was du vorhin erwähnt hast, hat es eigentlich völlig auf den Punkt gebracht. Meine Gedanken sind die ganze Zeit woanders, wenn ich ehrlich bin. Ist die ganze Zeit, stehen die Kameraleute jetzt richtig? Ist dieser eine Kamerawinkel frei oder steht da irgendjemand im Weg gerade? Läuft die andere Kamera, ist irgendwie 3-mal ausgefallen, läuft das Ding noch? Okay, das Licht brennt noch. Ist die SD-Karte nicht irgendwie voll? Was passiert jetzt hier gerade? Also ich habe... Läuft die Aufnahme? Habe ich jetzt irgendeinen Knacken auf dem Ohr gehabt? Oh, warte mal, das In-Ear ist kurz ausgefallen, weil ich aufs Kabel getreten bin. Es geht, oder ich, meine Jacke sitzt nicht richtig und ich muss die ganze Zeit mich so komisch hinwenden, weil die Kabel nicht passen. Es ist immer irgend so ein Bullshit, der da passiert. Es ist wirklich jedes Mal so. Du kriegst das einfach fast nicht in den Griff, so ein Projekt. Du hast natürlich recht, dann ist Paul Gilbert halt einen Nachmittag da und das war's, ne? Und der Druck kommt für mich überhaupt nicht vom Spielen oder dem Performen, der kommt tatsächlich eher daher, ob das alles technisch gut geht.
Was kann schief gehen?
Das ist für mich die absolute Maximalangst. Und da liegt auch ein Großteil meines Fokuses drauf. Weswegen ich dann immer witzig finde, wenn da mal so ein Kommentar kommt wie, oh, warum du musst mal mehr lächeln, guck nicht immer so ernst. Ey, Leute, es ist einfach nur, das ist einfach nur Konzentration. Das ist einfach, bist du in the zone. Ich habe da gar keine Zeit, aufgeregt zu sein. Bin viel zu beschäftigt.
Das geht wahrscheinlich auch so schnell, ne? Auch die Performance, zack.
Schon geil, aber geiler Spruch. Ich habe keine Zeit, um aufgeregt zu sein. Das ist so wie I got time to bleed aus Predator oder so.
aber es ist wirklich so. Aber die Gedanken sind halt ständig woanders. Ich würde mir auch wünschen, dass ich mich noch mehr in diese Performance reinsenken kann. Aber ja, und ich finde das einfach nur lächerlich, weil wenn dann halt jemand schon, oh, du hast kein Feeling und so. Halt mal die Fresse, weil, guck mal, weißt du, was wir hier für ein Gier durch die Kante schleppen, was wir durch die Kante fahren, was wir für investieren, um diese Videos zu machen, dann erzählst du mir, dass ich kein Gefühl habe. Also, hör mal zu, das macht kein Mensch, wenn er dabei nichts fühlt. Das solche Sprüche sagen sich natürlich dann immer wahnsinnig leicht und wahnsinnig schnell, aber ja.
Ja, aber dann gehst du auch auf die Seite von den Leuten und dann weißt du schon Bescheid, ne? Wenn es die überhaupt gibt, dann.
Ja, man sieht so ein bisschen glaube ich, an, dass bei den Gästen ist noch mal ein bisschen mehr eine Leichtigkeit dabei, weil die sich halt nicht um sowas kümmern müssen. Ich finde, man sieht
Richtig.
Das schon so ein bisschen auch an.
Oder bei Felix an den Drums, der baut seine Schießbude da auf und dann geht er einen rauchen und wenn es soweit ist, ruft mich bitte.
Okay, nice.
Ist ja auch gut so, ist ja auch gut so. Soll sich ja auch maximal wohlfühlen. Aber ja, aber für mich selber, ich rede die ganze Zeit mit den Tonleuten. Wie mikrofonieren wir heute die Keyboards? Welche Kanalbelegung machen wir? Was für eine Kamera nehmen wir für so und so? Welche Kamera packen wir auf den Slider? Was nehmen wir für die Steadicam? Wer filmt wo? Ich kann ja nicht sagen, wie oft ich da, wenn wir so eine Session machen, wie oft ich da, Martin, kommst du mal bitte? Ich will es einfach nur kurz mal irgendwie Seiten wechseln oder so. Es geht nicht, ich kann es vergessen.
Na, du bist halt der Chef, klar. Dann musst auch alles mit dir abgesprochen werden.
Du bist auch durch nach so einer Session.
Ja. Das Musikalische, dass du ja nicht mehr drüber nachdenken musst. Das passiert auch unter anderem, weil du dich wahrscheinlich auch dementsprechend vorbereitet hast. Ja. Ich sag mal, ganz viel, das erlebe ich auch, ich bin auch weniger nervös und das kann Fabian wahrscheinlich auch bestätigen, wenn man sich halt auch gut vorbereitet auf die Sachen und wenn man halt einfach weiß, okay, ich mit was halt eben auf dem Griffbrett passiert, weil ich halt eben mich gut vorbereiten kann. Wie ist denn das bei dir in der Session Band? Habt ihr da relativ viel Vorbereitungszeit oder gab es da schon Momente, wo du auch gemerkt hast, oh, es wird echt mit der Vorbereitung und mit dem Solo und den ganzen Sachen, die dahinter stehen?
Ja, es gibt schon Sessions, wo die Vorbereitung ziemlich knapp war. Das war die Matheus Asato Session damals, weil die hat stattgefunden, da hatten wir, glaube ich, die hat Montag bis Mittwoch stattgefunden oder so und wir hatten am Samstag davor den Auftritt beim Guitar Summit, auf den habe ich mich vorbereitet und direkt danach eine Tour die Woche darauf. Und da war dann halt für die Session-Vorbereitung nicht mehr so viel Platz. Ansonsten versuche ich eigentlich mindestens einen Monat vorher anzufangen, mich da vorzubereiten. Und noch ein kleiner Kniff von mir. Wie gesagt, deswegen, weißt du, wenn du dir anhörst, was ich da spiele, das ist halt nicht so endkrass, was ich da spiele. Es ist eigentlich nur krass, weil es im Raum live aufgenommen ist. Und ich editiere das auch nicht. Aber ich spiele halt maximal auf 75% meiner Leistungsfähigkeit.
Du gehst safe. Du
Absolut.
spielst links, wo du
ist eine Aufnahme, links, ne?
wo du Klar. weißt, die kannst
wenn du. Mir jetzt, wenn ich mir jetzt hier eine Kamera hinpacken würde, an meinen Schreibtisch und würde 200 Takes von irgendeinem krassen Lick machen, da könnte ich Sachen spielen.
Klar.
Vergeht ihr Hören und Sehen, aber in der Sessionband mache ich das nicht.
Klar,
da spiel ich nur, was ich garantiert im Schlaf abliefern kann.
Ja. Das finde ich, ist auch so eine sehr gute Herangehensweise, generell, wenn man Soli schreibt oder Soli macht für eine Live-Performance oder man weiß, okay, das wird ein trickiges Umfeld und man hat halt eben nicht den Zeit, 200 Takes zu Hause zu machen, auf der safen Seite. Also wisst auch so ein bisschen, was sind die Licks, die ich aus dem Schlaf heraus spielen kann, die ich seit 15 Jahren schon spiele. Kennt da auch euer Spiel und auch überschätzt euch nicht, weil ich glaube, das ist das, was viele dann machen. Das kenne ich selber auch, den Fehler habe ich auch oft genug gemacht, gerade auch in so Situationen, Abschlusskonzert in der Uni oder sonstiges, dass man denkt, boah, ich möchte jetzt das Lick, was allen den Kopf zerberstet, aber man selber kann es halt eben noch nicht so gut, weil man es halt eben erst seit gefühlt 2 Wochen spielt und dann passiert alles andere, nur Kopf zerbersten nicht quasi.
Aber guck mal, das ist bei unseren Videos auch, das ist auch bei den Gästen so. Also, wenn du mal 5 Minuten auf Instagram scrollst, dann findest du Sachen, die wurden in meinem Raum da, in meinem Studioraum nie gespielt. Und werden auch nie gespielt werden. Einfach weil die in so einer sicheren Umgebung, in so einer kontrollierten Umgebung stattfinden.
Ja.
Es sind aber nur halt mal ein paar der weltbesten Gitarristen, die da schon gespielt haben, weißt du?
Ja.
Und das ist einfach echtes Gitarrenspiel. So klingt Gitarrenspiel wirklich. Nicht wie die Instagram-Photoshop-Version.
Ja.
Ich finde es nach wie vor dennoch sehr, sehr spannend, dass wenn eine Kamera an ist, bei mir zum Beispiel auch mein Performance-Level direkt nach unten geht, weil ich, wenn eine Kamera an ist, sehr schnell, sehr aufgeregt und sehr nervös bin quasi. Aufgrund von mehreren Faktoren, aber da würde ich ganz gerne mit Fabian noch so ein bisschen...
Auch wenn du alleine spielst?
Auch wenn ich alleine spiele, ja.
Interessant,
ja. Okay. Weil da komme ich gleich zu, das kommt, ich würde ganz gerne mit Fabian damit eingehen, weil Fabian, du hast ja in letzter Zeit viel auch gefilmt und auch eben diese Situation gehabt mit Kamera an und vor allem auch mit einem Zeitdruck dahinter. Wir kennen ja jetzt hier auch ein bisschen deinen Podcast, deinen Tagesablauf, du sagst ja selber auch, okay, da ist manchmal, muss halt auch einfach viel dann abgeliefert werden.
Keine Zeit,
keine Zeit für
machen.
Wie gehst du dann auch damit um, dass du sagst, also auch immer irgendwann einen Cut findest und sagst, okay, das war jetzt gut genug, jetzt so raus.
Ja, das ist ein bisschen Learning by Doing. Also mittlerweile sehe ich das auch ganz sportlich und was ich nicht hinbekomme in dem Moment, das ist es auch nicht wert. Mhm. Also ich versuche da jetzt nicht stundenlang irgendwas vorzubereiten, was ich eigentlich nicht kann, sondern das ist dann quasi meine absolute Safe Zone. Natürlich probiere ich auch manchmal Dinge und wenn es dann nicht hundertprozentig ist, denke ich mir auch, weißt du was, fuck it. Worum geht's jetzt? Geht's jetzt um mich? Ich will mich ja präsentieren oder will ich vielleicht einfach ein Produkt präsentieren oder einen Sound präsentieren und da einfach der Druck ist halt da, es muss fertig werden, es muss super schnell gehen, das heißt, ich habe gar keine Zeit für 7, 8 Takes. Das muss der erste, zweite, spätestens der dritte Take sein. Ansonsten, und ich versuche mich dann auch ein bisschen zu challengen, indem ich sage, okay, ich versuche jetzt frei zu spielen. Also frei, wir wissen ja, wie freies Spiel ist. Aber ich versuche jetzt nicht vorher zu denken, okay, ich will jetzt das oder das, was ich letzte Woche geübt habe, da einbauen, sondern es ist halt einfach so ein Machen. Das ist mein Level, den ich immer liefern kann, zu jeder Zeit. So, das ist nicht mein höchstes Level, ist nicht mein niedrigstes Level, aber das ist meine Safety Zone, ne? Das ist das halt. Und die Kamera macht mir ehrlich gesagt mittlerweile gar nichts mehr. Ich finde es viel schlimmer und viel schwieriger, vor einer Person zu spielen. Ganz alleine, so dieses Anonyme. Vom Schüler zum Beispiel. Wenn ein Schüler mir sagen würde, spiel doch mal was vor. Das wäre für mich die schlimmste Situation überhaupt. Anders ist es jetzt mit der Band. 1000 Mal gespielt, die Songs, easy, kein Problem. Aber alleine irgendwo vor einem spielen oder vor dir spielen oder vor Martin spielen, das wäre für mich die Hölle. Ne? Das wäre die absolute
Ich finde auch
Hölle.
Bei deinen Videos aber merkt man halt auch, dass das wenige Takes sind und das einfach so rausgehauen ist und dass das echt
ist.
Ist
gut.
Und das macht die Videos für mich auch viel spannender, weil ich halt weiß, da findet ein Tanz auf Messers Schneide statt. Also das heißt, du merkst einfach, da kann theoretisch was schief gehen, da besteht ein gewisses Risiko. Deswegen finde ich halt so polierte Instagram-Clips maximal uninteressant, weil ich halt weiß, da ist keinerlei, wie sagt man im Englischen, Wiggle Room, so kein Raum zum Atmen irgendwo drin. Ich weiß, dass es sowieso perfekt sein wird. Also muss ich mir die Performance gar nicht angucken. Das Spannende bei einer Live-Performance ist ja immer noch, dass es zu jeder Zeit theoretisch schief gehen kann. Das macht die Sache ja so reizvoll. Also wenn du mal in die Oper gehst und diesen Leuten zuhörst, wie die ohne Mikrofon singen, da bleibt mir 2 Stunden lang der Atem stehen. Das ist wirklich, ich finde das so krass. Ich denke mir, wie machen die das? Um Gottes Willen.
Aber ich find's für mich persönlich macht das zum Beispiel einfacher, weil du halt eben weißt, wenn du es jetzt verkackst, dann ist es so. Dann war es das jetzt passiert, Haken dran, weiter geht's. Und in unserem Live-Umfeld gibt's auch ganz viele Dinge, die natürlich dann nie so perfekt funktionieren, wie man sie sich das wünscht. Aber man kann halt in der Live-Situation wirklich sagen, okay, es ist jetzt passiert. Und ich finde so dieses, wenn man zu Hause sitzt und so diese, die Hand, die schon nah an der Leertaste ist, sozusagen, naja, okay, ich mach das nochmal, das finde ich, zieht runter. Weil zum einen ab Punkt bist du in so einer Teufelsspirale drin, dass du halt, dass du eh nicht besser wirst, weil die Finger müder werden und weil der Kopf müde wird, dann wird's eh immer schlechter und schlechter. Aber der Ehrgeiz ist irgendwie da. So ein bisschen dieses Gefühl, ach komm, ich krieg's noch ein bisschen besser hin, ich schaff's noch ein bisschen besser. Und dann ist bei mir das Problem, weswegen ich so aufgeregt bin, wenn die Kamera hier läuft, weil ich halt weiß, so ein bisschen unter welchem Druck ich auch stehe von dem, was ich abliefern muss. Weil es gibt zum Beispiel, ich meine, das hat viel auch wieder mit dem gesunden Selbstbewusstsein zu tun, aber es gibt zum Beispiel so eine Community von so einem russischen Gitarristen, das allen hier bekannt ist, die mal auf 25%iger Geschwindigkeit anschauen und jeden einzelnen kleinen Ton, der nicht on point in Synchron ist, halt kommentieren.
Aber dir ist auch klar, dass von denen
keine
Frau nackt gesehen hat.
Ja, so sieht's aus. Die haben noch nicht mal ein Leben.
Das kann sein. Nee, aber ist halt auf der einen Seite sage ich mir natürlich, okay, scheiß auf die. Und ich habe ja auch diese tolle Funktion.
Ja, aber denkt auf YouTube. Es kommt einem trotzdem.
Und vor allem haben sie ja an manchen Punkten auch nicht Unrecht. So ich dann merke, ah, stimmt, hier habe ich wirklich die Note geskippt. Und hier war ich
Na und?
Ja, aber genau.
Who gives a shit?
Fuck? Ja. Schon, aber irgendwo ist dann halt auch der Part drin, wo man sich denkt, ah, okay, ich weiß, ist da noch besser. Und es geht sogar noch besser, finde ich, beim Filmen hier alleine halt eben sehr schwierig oder sehr gefährlich. Mhm. Weil du denkst, es geht noch besser, aber es geht vielleicht gerade nicht besser, weil du das
Ding schon seit Aber du bist, finde ich, ein sehr gesundes machst. Beispiel. Du bist eigentlich ein gesundes Beispiel dafür. Ich habe mir zum Beispiel mal dieses Video angeguckt, was du gemacht hast, wo du so ein freies Paul Gilbert-eskes Solo spielst. Das ist einfach maximal ehrlich, was du da abgeliefert hast. Und ich glaube, damit nimmst du dir selber den Druck, immer perfekt sein zu müssen.
Genau, und das ist so ein bisschen das, was ich auch versuche, auch Imperfektion zuzulassen. Natürlich immer weiterentwickeln und sich einen weiter erarbeiten, aber Imperfektion nochmal zuzulassen, da eben zu sagen, fuck it, das bin halt jetzt auch ich, so wie man halt ist, nicht perfekt.
Und eine Sache, was auch immer gut ist, es ist doch besser, die Leute sehen ein Wachstum in dir, als die sehen dich ständig bei Instagram und dann sehen die dich auf einmal live und denken, das ist der, um Gottes Willen.
Ja, aber ich glaube,
das ist ja furchtbar.
Das ist leider nicht so, tatsächlich. Ich glaube, heute ist keine Zeit für Wachstum. Es ist, du wirst ausschließlich nach dem bewertet, was du jetzt im Moment bist, und alles andere interessiert nicht. Das habe ich mit meinem Gesang bemerkt. Ich habe da ja auch viel auf den Deckel bekommen früher. Und ich habe mich ja natürlich massivst weiterentwickelt mit dem Gesang. Wirklich viel geübt und viel Unterricht genommen und so. Aber das interessiert nicht. Das ist egal. Das ist genauso. Ich hab zum Beispiel mal, das ist ganz interessant, wie einem sowas ausgelegt wird. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei ein paar Leuten so ein bisschen Unterricht genommen, was Picking und sowas angeht, weil ich noch ein paar Sachen auschecken wollte. Und das habe ich offengelegt online, so gesagt, ich habe jetzt hier mich versucht, ein bisschen weiterzuentwickeln. Und da kam von einigen so die Attitüde rüber, ja, mach mal, muss man noch ein bisschen üben, ne? Und mach mal noch, es sieht noch nicht so ganz entspannt aus und hier mach mal lieber noch, irgendwann wird es schon immer weiter so, und dann noch so ein bisschen mansplainen, ne? Wie man es dann macht und so. Und dann denke ich mir, da wird einem das nicht ausgelegt wie, hey, da ist jemand schon irgendwie ein paar Jahrzehnte dabei und versucht trotzdem noch besser zu werden, sondern es ist so, ach, guck mal, was für ein Noob, der muss noch Unterricht nehmen.
Ey, und das, genau das fand ich so stark, stark an diesem Video. Das wollte ich dir auf den Vinyl Newsdays noch gesagt haben, aber da hatten wir gar nicht so viel gesprochen können. Weil du ja, ich weiß noch, wie du vor ein paar Jahren hier auch in einem Podcast auch gesagt hast, dass du gar nicht mehr so viel Gitarre übst, weil auch Zeit oder halt Fokus auf Gesang und auch vielleicht auch ein bisschen die Motivation weg war, dass ich das sehr, sehr stark fand, dass du halt gezeigt hast, ey, ich will mich noch weiterentwickeln und es gibt da noch was weiterzuentwickeln. Das finde ich immer sehr stark von Leuten, die eigentlich auch schon einen Namen haben oder eigentlich auch schon in der Szene dastehen, so als wirklich sehr große Persönlichkeiten. Finde ich das immer klasse, wenn so jemand auch sagt, so wie du jetzt zum Beispiel oder auch andere Leute, ey, schaut mal, ich arbeite hier dran oder arbeite da dran, und das inspiriert mich weiterzukommen, weil das motiviert ja auch Leute, so wenn sie sehen, auch wenn jetzt ein Petrucci oder ein Guthrie Govan oder sonstige Heroes, die man so hat, irgendwie auch offen darstellen und zeigen, hey, ich arbeite hier dran, ich bin gerade inspiriert davon oder bin motiviert. Das motiviert einen selber ja auch, deswegen finde ich das super, super klasse.
Toll, das war das Erste, was John Petrucci, als ich ihn in Person getroffen hat, was er mir gefragt hat, hier, ich brauche mal Hilfe bei meinem Picking, kannst du mal das dir auschecken, bitte? So. Das war das Erste, was er gesagt hat, mehr oder weniger. Ach, krass. Nach dem Hallo.
Okay.
Genau.
Also der ist dann, Hallo.
Aber ja, und ich hatte das Gleiche. Ich habe eine Zeit lang mal so Videos gemacht, hier zum Beispiel mit Josh Smith, der mir so eine Blues-Lesson gibt. Und für mich war so die Idee, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber so, was der da erzählt, das weiß ich alles.
Ja.
Das weiß ich alles. Ich habe mich aber für das Video in die Person des Schülers versetzt, damit sozusagen, damit ich den Zuschauer repräsentiere.
Ja.
Ich stelle dem sozusagen die, in Anführungszeichen, dummen Fragen zum Thema Blues, damit er dann die Antworten liefern kann. Und das wurde mir dann auch ausgelegt, ah, guck mal, der kann keinen Blues spielen. Ja gut, kann ich. Abgesehen, ich bin jetzt kein großer Blues-Spieler, aber es wird einem eher als Schwäche ausgelegt heutzutage. Aber das liegt auch an dieser Zielgruppe, die wir natürlich bedienen. Dann sind wir ehrlich, das ist eine ganz spezielle Klientel.
Es ist halt, glaube ich, so ein bisschen romantisiert und idealisiert, dass man halt denkt, du musst der perfekte Gitarrist sein und deren Helden müssen perfekt sein, und wenn die perfekt sind, dann sind sie ja keine Helden mehr oder so, dass du halt eben viel romantisiert wirst auch. Und mir ist es aufgefallen, ich habe damals die Mark Lethierry-Folge gesehen, die du gemacht hattest, und fand das super, weil ich mir auch gedacht habe, ey, das, was Mark Lethierry gerade sagt, ich weiß, dass der Martin das kennt, aber der Martin macht das gerade echt pädagogisch sehr gut, aus der Rolle des Schülers zeigt und auch da sehr gute Fragen auch dann gestellt, dem Markt, um noch mehr rauszubekommen, wie er eigentlich denkt und was er da spielt. Ja.
Aber ich denke auch, dass ein Großteil der Leute das auch so verstanden
natürlich
hat. Tatsächlich.
Ja, aber dann gibt's, wie Martin gibt's schon gesagt hat, dann gibt's diese ein, zwei Kommentare, die irgendwie reinkommen.
Ja, ja.
Wie gesagt, ich finde aktuell diese Funktion auf YouTube super, dass du High-T-User Channel machen kannst, dass die weiter tippen können und sich weiter echauffieren können, und es kriegt halt keiner mit, weil es der Kommentar halt niemandem angezeigt wird. Das finde ich ist die beste Funktion überhaupt.
Die nutze ich auch kräftig,
ja. Aber das ist dann irgendwie, beschäftigt das dann doch ein. Also da kann mir auch keiner sagen, also wenn jemand sagt, das ist mir alles scheißegal, dann denke ich mir entweder, okay, hey, gut für dich, oder du lügst mich gerade an, mein Freund, weil das tut halt auch Menschen irgendwie beschäftigt. Das natürlich. Kommen wir aber nochmal zurück zu dem Thema Aufregung und Nervosität ein bisschen. Martin, würdest du dem, sag ich mal, zustimmen, was ich am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet habe, dass je mehr du vorbereitet bist, je mehr du geübt hast für eine bestimmte Situation, je weniger aufgeregt und nervös bist bezüglich deines Gitarrenspiels, jetzt also mal nicht bezogen auf die anderen Umstände, wie jetzt zum Beispiel SD-Karten in Videokameras oder sonstiges, sondern nur bezogen auf dein Gitarrenspiel?
Jein, ich würde die Antwort zweiteilen. Mhm. Es gibt natürlich das Szenario, natürlich, wenn du gut vorbereitet bist, du weißt, du kannst das jederzeit abliefern, dann beruhigt dich das. Ich glaube aber, es gibt den Punkt, an dem du dich überüben kannst, indem du dich wirklich manisch auf irgendein Event vorbereitest, machst du auch in deinem Kopf irgendwie klar, dass das jetzt so unendlich wichtig ist und dass da so wahnsinnig viel dranhängt, dass ich eigentlich viel mehr üben, tatsächlich übe, als ich müsste. Also ich glaube, dass da, dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo das Ganze in die gegenteilige Richtung geht, weil du dem Ganzen viel zu viel Gewichtung beimisst, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich habe auch noch einen interessanten Punkt. Komischerweise, also es gibt Auftritte, wo ich nervös bin, sagen wir mal. So, das erste Mal wieder Sessionband irgendwo gespielt, ja. Noch nie live gesungen. Komischerweise, es ist dann so, wir haben zum Beispiel in unserem Set fangen wir meistens mit Perfect Strangers von Deep Purple an und gehen dann in Highway Star. Das heißt, es vergehen erstmal so 5 Minuten, bevor ich das erste Mal richtig Gitarre spiele und dann gleich in das Highway Star Solo. Hm. Und das Lustige ist, ich bin beim Singen überhaupt nicht aufgeregt. Null. Und wenn mal Druck entsteht, dann immer nur ums Gitarrespiel herum. Und ich glaube, das geht damit einher, dass beim Publikum die Erwartung an mein Gitarrespiel viel krasser ist als an meinen Gesang. Aber ich glaube, das projiziere ich sogar nur. Weil ich glaube, dass an mein Gitarrespiel meine eigene Erwartung viel höher ist. Wenn ich singe, dann sage ich, hey, ich mache das noch nicht so lange, das darf ruhig schief gehen, alles easy. Da erlaube ich mir so viel Raum in die eine oder die andere Richtung. Das habe ich beim Gitarrespiel nicht.
Jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wenn man als Virtuose auch abgestempelt wird von außen oder als Meister einer gewissen Technik auch so ein bisschen von außen abgestempelt wird, sei es für Promo-Zwecken, das wird ja immer ganz gerne gemacht von irgendwelchen Manager oder sonstiger, dass der Meister Virtuose Martin Miller, und ich glaube, wenn solche Wörter halt im Raum sind, dann kreierst du künstlich eine Erwartungshaltung, die schwer ist auch, oder wo natürlich ein gewisser Druck drauf ist. Und ich glaube, so geht's, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel einem John Petrucci auch, wenn du jahrzehntelang als der krasseste Gitarrist gehandhabt wirst und das auch so ein bisschen natürlich Teil von deinem Image ist, dann musst du natürlich echt auch, ich sag mal, Druck, beziehungsweise, und das finde ich dann so traurig, wenn du halt dann mal nicht ablieferst, weil, hey, wir kennen es alle, schlechter Tag, krank gewesen, sonstiges, das haben wir ja alle mal irgendwie auf Tour und das hat einen Effekt auf unser Spiel, dass Leute so als negativ, sag ich mal, sehen und dann sich direkt darüber wieder lustig machen im Internet und das ist dann eine feine Sache, nein.
Ja, aber das sind Leute, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben.
Das ist das Ding.
Ja, absolut. Das hast du halt leider im Metal sehr viel. Da hatten wir, als wir vor kurzem über Improvisation versus Komposition gesprochen hatten, hatte ich ja über damals den Fall mit dem Rafael Trujillo, kennst du ja auch, Martin, den Rafael, gesprochen, wie das war, als er bei Obscura eingestiegen ist und halt eben nicht die Soli 1:1 nachgespielt hat, halt nur 2 Monate Zeit hatte, sich das alles drauf zu schaffen und was dann für ein Backlash kam. Und ich mir dachte, Leute, der Junge war damals 22 Jahre alt oder 21 Jahre alt und soll schon so eine Musik abliefern. Und dann die Leute sich so echauffieren darüber, das hast du im Metal halt leider echt viel.
Aber deswegen ist auch Metal kaputt. Metal ist einfach nicht mehr Metal. Weil es gibt für mich nichts, also wir kommen in eine völlig andere Richtung hier, aber es gibt für mich nichts Unheavieres als Perfektion. Wenn ich mir so modernen Metal anhöre, alle benutzen das gleiche Snare-Sample, alle quantisieren die Drums, alle tunen die Vocals, alle packen 80.000 Overdubs übereinander und jeder Takt im Solo ist einzeln eingespielt. Da ist wieder der Tanz auf Messerschneide, der existiert einfach nicht mehr. Und gerade da, dass sich eine Musikrichtung, und vor allem einige Subarten dieser Musikrichtung, dann ausschließlich über ihre Technik definieren, finde ich eigentlich lächerlich, dass man dann irgendwie jeden Takt einzeln einspielt und bearbeitet. Also wenn wirklich der zentrale Markenkern deiner Musik ist, dass sie so wahnsinnig virtuos sind und dass die Spieler irgendwie die krassesten Checker sind, dann müsste man eigentlich sagen, na gut, dann stellt euch jetzt mal im Raum auf, wir packen hier ein Mikro hin, drücken auf Record und jetzt macht mal. Genau wie in der Klassik. Aber ja, das ist jetzt noch ein anderes Thema, ne? Aber ich finde einfach, ich finde das sehr, sehr unsexy, wenn Musik sich so über ihre Technik definiert. Gerade wenn Musik wie Metal eigentlich so raw und heavy und aggressiv sein soll. Ich finde, es gibt nichts Unheavieres als dieses glattpolierte Geduddel.
Aber da hast du vorhin auch was Schönes gesagt. Das ist ja im Grunde genommen wie so ein Bild. Na, wie so ein Bild von einer hübschen Frau, sagen wir es mal so. So, dass dann zu Tode editiert ist, dass es möglichst perfekt ist, ist langweilig. Da guckst du einmal kurz drauf und dann hast du es schon wieder vergessen. Aber wenn da Charakterzüge zu erkennen sind, hier mal ein Pickel vielleicht oder hier eine Falte. Aber ja, es ist ja so.
Yeah, Pickel, geil.
Ja, geil. Nein, aber es ist halt echt. Es ist halt echt. Es ist halt echt, ja. Ne?
Immer so ein nässendes Ödem.
Ja, geil.
Reaktion, wenn seine Freundin einen Pickel hat.
Yeah, oder so ein Bart, sexy. So ein Barthaar, so ein schönes.
Ich dachte, jetzt kommt so ein kleiner Leberfleck oder sowas. Nee, nee, nee.
Direkt der Pickel rausgehauen hier.
Geil, ja. Direkt dirty.
Sehr, sehr schön, ja. Aber genau, wir waren bei der Frage bezüglich genau dem Vorbereiten. Lass uns da nochmal wieder den Faden zurückfinden. Das Überüben, genau, ich finde, es macht doch viel aus, spielt man nur für eine Show? Da gebe ich dir vollkommen recht, wenn man sich da zu viel auf diese eine Show konzentriert, du wirst super nervös, weil halt alles abhängt von dieser einen Show, weil man sich selber auch so abhängig macht von dieser einen Show. Das war das, was bei mir mit der Gitarre zum Beispiel da war, weswegen ich da so nervös war. Ich habe diesen einen Song einmal in meinem Leben live gespielt und das in dieser Gitarre Show. Und das ist natürlich, hängt dann viel von dieser einen Show ab oder man macht sich sehr ab von. Wenn man auf Tour ist, ich finde, das ist deutlich angenehmer, weil gerade so die letzten Shows von der Tour, da ist man locker, weil man weiß, ey, es hat die letzten 20 Male funktioniert. Also es wird heute wahrscheinlich auch funktionieren. Und selbst wenn nicht, fuck it, weil es hat die letzten 20 Male funktioniert quasi. Also es nimmt auch dann viel Druck raus, wenn man weiß, okay, ich habe das jetzt eine Zeit lang auch gemacht und ich habe auch noch mehr Shows, die ich damit spielen kann. So, das, finde ich, macht sehr, sehr viel auch aus. Wie bei euch in der Session Band, war das dann dennoch jedes Mal von Show zu Show, ich sag mal, Nervosität, die auch mit dabei war, auch jetzt eben fürs Gitarrespielen, oder hast du auch das auch gemerkt, dass ab nach 1, 2, 3, 4 Shows es auch entspannter und ruhiger wurde?
Ja, also mit der Session Band bin ich jetzt generell nicht nervös. Das ist das, wie Fabian das vorhin angedeutet hat, da habe ich meine Jungs auf der Bühne. Da weiß ich genau, was abläuft. Da gibt es wenig Überraschungen. Und wie gesagt, ich spiele ja auch eigentlich so ein bisschen unter meinem Maximallevel, was das angeht, weil ich das halt so will, weil ich halt wirklich was abliefern können will.
Ja.
Ohne dass das jetzt so ein schlechtes Abziehbild des Originals ist. Ja, da stellt sich das nicht. Also Touren, da bist du irgendwann so in der Routine drin. Da juckt dich wirklich gar nichts mehr.
Ja. Dennoch, wenn ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, in der Uni hatten wir mal eine sehr, sehr schwierige Prüfung gehabt und ein Basskollege von mir, der liebe Max Jentsch, der ja auch mittlerweile bei Ibanez sehr aktiv ist, der kam irgendwann zu mir und hat gemeint, ey, probier doch mal dieses Öl hier aus, das entspannt dich ein bisschen.
Ah, das kenne ich. Bach-Tropfen oder so ein Scheiß?
Ich weiß nicht, was es war, aber auf alle Fälle habe ich dieses Öl genommen und habe mir das so über die Hand gekippt, dass ich danach nur noch Slides gespielt habe in dem Bebop-Solo, weil alles so glitschig war. Aha. Das war eine Katastrophe.
Super.
Aber das bringt zu dem Thema externe Hilfsmittel, um eben sich so ein bisschen zu entspannen. Klar, wir haben schon von den Benzos gehört. Ich will jetzt nicht in die Drogen gehen, die man so nutzen kann, um sich, ich sag mal, ein bisschen runterzubringen. Aber schon mal auch zu Themen wie Atmung auseinandergesetzt, ruhig bleiben oder wie viel auch, ich sag mal, durch verkrampfte Atmung auch dann letzten Endes auf den Körper einen Effekt hat, gerade beim Also ist das etwas, was bei euch auf der Bühne auch vielleicht mal stattfindet, ich muss ein bisschen auf die Atmung achten, ich fange hier sehr unregelmäßig zu atmen, du merkst das in der Hand, oder ist das alles in einem Fluss, dass man da gar nicht mehr so drüber nachdenken muss? Fabian, ich fange mal damit bei dir an, auch aus der Situation, dass du sitzt in deinem Studio, du hast die Kamera an, die wichtigsten, ich sag mal, Details und Elemente für dich.
Kaffee hilft immer. Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich auch, wie ich gesagt habe, wenn ich auf die Bühne gehe oder so, ein Bierchen vorher oder so, super, oder zwei. Aber dass ich jetzt irgendwas nehme extern,
Habe ich noch nie gebraucht. Zum Glück nicht, zum Glück, muss ich auch ehrlich gesagt sagen. Ich bin da froh, dass der Kelch so ein bisschen da an mir vorbeigezogen ist. Wenn ich jetzt eine Rede halten würde, wäre es was anderes. Aber so mit Musik.
Ja, in deiner politischen Karriere.
Alleine sprechen wäre ganz schlimm. Ich mag das nicht. Da bin ich sehr. Oh, das wäre für mich die Hölle.
Sehr gewohnt, ja. Aber auch so zu Themen wie Atmung, ist das etwas, womit du dich beschäftigst für solche Situationen?
Ja, ich mache das schon mal gelegentlich, aber dann eher, wenn ich zu Hause bin, einfach um zu entspannen, dass ich da wirklich mal sage, okay, ich konzentriere mich jetzt mal 5 bis 10 Minuten lang nur auf meine Atmung, um so ein bisschen runterzukommen, weil das brauchst du auch. Jeder braucht das so ein bisschen. Der Alltag ist stressig genug. Das mache ich auch regelmäßig, fast schon so eine Art Meditation. Und das bringt wirklich auch eine Menge, aber jetzt so für den Live-Kontext habe ich nie bisher gemacht.
Weiß nicht, bei dir, Martin, da irgendwie Situation?
Oder bei Martin?
Ja, ich hatte neulich, das weiß eigentlich noch keiner, ich sag mal nicht mit wem. Ich hatte eine Recording-Session mit einem Akustikgitarristen, haben wir so ein paar Duos aufgenommen. Und wir haben uns dann entschieden, One-Taker zu machen, also einfach nur eine durchlaufende Kamera von vorn bis hinten. Und da war ich dann schon ein bisschen angespannt und das hat er gemerkt und hat mir dann empfohlen, wie sagt man, 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden halten, 5 Sekunden ausatmen.
Ja.
Ich bin ganz ehrlich, der Scheiß funktioniert nicht. Also für mich funktioniert das überhaupt nicht, weil mein Kopf die ganze Zeit währenddessen dann eigentlich noch mehr rattert. Oh, jetzt habe ich irgendwie diese 30 Sekunden künstliche Ruhe geschaffen. Was da dann im Kopf abgeht, kann man sich dann nicht vorstellen. Also,
Ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das hier und da auch so ein bisschen so einen Placebo-Effekt hat. Ich weiß noch, in der Uni hat mir da mal jemand empfohlen, ein Nasenloch zuzuhalten, einzuatmen, dann das andere zuzuhalten, auszuatmen. Und ich mache das gerne. Ich mache das gerne, weil irgendwie, ich glaube, durch diesen Placebo-Effekt und durch das Ablenken, beziehungsweise dem Körper zu zeigen in nervösen Situationen, ey, ich kann gerade so einen Scheiß machen, wie mir die Nasenlöcher zuhalten. Ich bin jetzt nicht in der gefährlichen Situation, wo ich gleich sterbe. Also komm mal runter, Körper. Weil es ist ja oft auch der Ursprung von Nervosität, dass unser Körper passiert was, was uns schaden könnte und wehtun könnte. Deswegen wird er ja nervös. Das durch so eine Form von Ablenken. Ja, irgendwie auf sich draufklopfen, habe ich letztens auch mal gelernt. Da ging es um andere Themen im Bereich Ablenkung, im Bereich Nervosität und so, dass man sich halt einfach ablenkt, dem Körper zeigt, ey, du hast Zeit, so einen Scheiß zu machen, also komm mal runter.
Kalt duschen,
geil.
Das funktioniert. Also es funktioniert bei manchen Menschen. Ich habe auch gehört, bei manchen Menschen macht das die ganze Sache noch schlimmer, weil es halt das Nervensystem erstmal in komplette Alarmbereitschaft versetzt.
Ja.
Aber ich würde ansonsten empfehlen, macht mal ein bisschen Therapie, falls das ein Problem ist.
Ja, genau.
Voll. Denn das hat ja Gründe, warum die Dinge so sind, wie sie
oft
sind.
Oft hat es genau Gründe. Ja.
Und das hat ganz, Wichsen, ganz viel.
Also die Platte hören, die Band hören, nicht die Aktivität. Anspielung an uns. Quizfolge. Ja.
Nee, aber das hat ja irgendeinen Grund, warum du das so empfindest, wie du es empfindest. Und es hat halt ganz viel mit Identität zu tun und da gibt es einiges zu entdecken. Und es ist auch wichtig, mir hat mal zum Beispiel ein Therapeut gesagt, der Grund, warum du Angst empfindest, ist, das sind irgendwelche steinzeitlichen Gründe. Du musstest natürlich vom Säbelzahntiger gewahrt sein. Und das sind halt dieser Kopf, der dann ständig funkt. Das ist wie ein Radio, was ständig irgendwelche Alarmsignale abgibt. Aber das kannst du halt auch als Radio einordnen. Das steht da in der Ecke und macht einfach nur seinen Job, den es von vor tausenden von Jahren sich mal angeeignet hat.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, da hilft dann sowas auch ganz gut. Ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze und spiele und verkrampfe, dass ich manchmal da ein bisschen auf die Atmung gucken oder achten muss. Weil es ist so ein bisschen ein ähnlicher Effekt, wenn man dann schnell spielt und vor allem eine Passage relativ lang geht, das ist wie beim Rennen quasi, dass dann halt die Übersäuerung des Muskels relativ schnell stattfindet, wenn halt nicht so viel wenn nicht regelmäßig geatmet wird. Da muss ich mich dann manchmal ein bisschen regulieren und sagen, mal eine Pause machen. Das ist dann wieder das Gute, wenn man hier zu Hause sitzt, man kann Pausen machen. So, man kann so, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde was anderes, krieg den Kopf frei. Aber es ist dennoch auch nervig, weil mir geht zumindest so, ich will, wenn ich da mal was angefangen habe und einmal die Kamera läuft, würde ich auch ganz gerne dann am Ende Produkt rausgehen, kommen und abschließen, ja. Und ich finde, das fühlt sich immer irgendwie enttäuschend an, wenn ich sagen muss, nee, heute läuft das Lick nicht so, ich muss es morgen probieren. Aber mittlerweile sage ich, da habe ich früher auch anders gedacht, besser als dann es zu faken oder irgendwie zu, weil das ist ja auch der nächste Punkt. Ich glaube, der Grund, warum viele Leute so intensiv mimen und so oder so wenig von sich selber zeigen aus einer Live-Situation, das kommt auch oft daher, dass man halt eben sich in diesem Druck befindet, konstant auf Instagram vielleicht auch Dinge abliefern zu müssen, um überhaupt irgendwie heutzutage im Game mit dabei sein können irgendwie. Und das führt dann natürlich auch oft dazu, dass Leute sich dann halt einen Weg suchen, der halt ein bisschen einfacher ist, ja. Und hey, da war ich auch definitiv noch mit, auch schon mit dabei. Das ist, bin ich auch ganz offen mit. Es gibt auch gewisse Videos von mir, wo ich weiß oder auch gesagt habe und geschrieben habe, das ist jetzt gerade gemimt, weil es genau aus dieser Situation herauskam. Ich wollte am Tag irgendwie ein Reel raushauen und es lief einfach nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, scheiße, ich nehme es jetzt halt auf und spiel halt drüber quasi. Das sind dann oft die Ursprünge für solche Sachen, ja.
Das Lustige ist auch, die Erwartungshaltung, mit der man an so eine Filmsession rangeht. Ich habe mir neulich ein neues Objektiv für meine Kamera gekauft und habe einfach buchstäblich nur mal kurz die Kamera angemacht, um das Objektiv zu testen, habe ein bisschen was gespielt. Das Video habe ich dann hochgeladen, das hat irgendwie 18.000 Likes bekommen. Das falls das jemand gucken will, das ist in diesem pinken Sweater.
Ja.
Und jetzt denke ich mir so, da würde man natürlich dann sagen, ja, mach doch jetzt halt dauernd mal solche Videos. Das ging ja ganz schön, das hab wirklich einfach nur so hingenudelt. Mach doch mal dauernd solche Videos. Aber dann ist das schon wieder so, ich muss mich jetzt hinsetzen, das muss jetzt mindestens genauso Druck, gut sein wie das, muss aber auch jedes Mal was Neues drin sein, jedes Mal was Interessantes drin sein. Und wenn es dann nicht so viele Likes kriegt, bin ich als Mensch weniger wert. Und dann lasse ich es halt.
Ja, ist gesünder auf jeden Fall.
Ja, weil genau das ist so, dass der nächste gerade in unserer Situation mit der ganzen Instagram-Gitarrist etc., dass du halt eben auch selber dir sagst, okay, du würdest ja auch gerne was Neues mit reinbringen. Vielleicht mal neues Lick mit reinbringen, solche Sachen. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, das siehst du auch bei allen Top-Gitarristen, die Anzahl der Licks, die Leute safe spielen können, das sind halt in den meisten Fällen nicht so viele, wie man als Außenstehender mal denkt. So, dass man Gitarristen auseinandersetzt und man denkt, wow, okay, der spielt so tausende Licks, der hat ein riesiges Repertoire, aber
der kann alles.
Dann schaut man sich das mal genauer an und merkt, er spielt ja eigentlich nur 10 Licks. Es geht ja dann mehr darum, okay, wie wendet man diese Licks an, welche Reihenfolge und welcher Kombination. Aber dass man sich selber dann auch unter Druck setzt, ich weiß nicht, ob Martin das vielleicht auch kennt, vor allem aus der Zeit, wo du früher noch viel mehr auch auf Instagram etc. gemacht hast, oder jetzt mal vor 10 Jahren, wo du auch dann Facebook und so noch viel gemacht hast, dass man sich so ein bisschen unter den Druck setzt, ey, ich habe dieses Lick jetzt schon in den letzten 4 Reels gespielt, jetzt müsste ich mal spielen. Kommt dir das bekannt vor, Martin, oder wie gehst du mit so einer Situation?
Auf jeden Fall. Und da würde ich tatsächlich den Tipp geben, das völlig zu ignorieren, weil sich niemand so intensiv mit dir beschäftigt wie du selbst.
Ja, genau.
Die Leute hocken da nicht mit dem Mikroskop und warten ab, dass du nochmal diese gleichen 3 Notensequenzen hintereinander spielst. Das ist absoluter Käse. Die meisten Leute scrollen, gucken sich das 10 Sekunden an, hinterlassen dann ein Like, finden es cool und dann geht's weiter. Der dreht sich nicht das Tagesgeschäft um dein kleines Reel. Leider ist es wahnsinnig schwer, diesen Rat selber zu befolgen.
Da kommt schon direkt die Lick-Polizei. Das Ding ist auch, viele wollen ja auch gerade diese Licks hören. Wenn ich jetzt Martin gucke, dann will ich diese Sachen hören. Deswegen gucke ich Martin oder jemand anderen.
Das heißt, wehe Martin, du spielst andere Licks, dann ist der Fabian weg.
Wehe. Nein, aber es ist ja so, es ist ja eine Identität, die derjenige sich aufgebaut hat. Und dann gehört das halt dazu. Ne? Es ist genauso, als wenn ich Justin gucke und er redet auf einmal Chinesisch. Was soll ich da noch mit dem Justin anfangen?
Hey, das heißt, du degradierst mich auf meine Sprache runter und bist eigentlich nur mit mir befreundet,
nein, weil ich Deutsch rede, oder wie? Ach, Quatsch, ruhig. Ja, du weißt, wie ich das meine.
Natürlich. Ja, Podcasten wäre dann schwierig, wenn ich jetzt nicht mehr Deutsch sprechen würde.
Ja, sehr schwierig.
Ja, aber das stimmt, weil wie gesagt, es ist ja auch, ich glaube, das ist generell eine Live-Lesson und das ist das Schöne, irgendwie, was man sehen kann, diese ganze Performance-Druck, die ganze Performance-Sachen lassen sich auch wieder zurückbeziehen auf einfache Live-Lessons. Ist halt einfach, ey, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Das ist auch so eine Live-Lesson, die, glaube ich, vielen Menschen mal gut tut, auch mal zu merken, hey, für andere bist du vielleicht mal kurz einen Moment da. Das ist vielleicht schön, dass du da bist oder manch andere genießen jetzt gerade deine Präsenz, aber sobald du weg bist, geht es den anderen wieder um sich selber und nicht mehr um dich. Mhm. Und man selber, wie oft kennt man das? Man sitzt im Auto, nachdem man irgendwie jemanden hat, fragt sich, oh, was denkt die Person jetzt über mich? Und habe ich da vielleicht was falsch gesagt? Nein, die Person denkt sich, was denkt die Person jetzt über mich? So, also man ist ja viel mehr mit sich selber beschäftigt, als irgendwie dann tatsächlich mit anderen.
Kennst du diese, es gibt diese Anekdote, es gibt diese Studie, ich frage mich jetzt nicht nach Einzelheiten, aber ich weiß ungefähr, worum es geht. Es gibt diese Studie, dass Bewerbungsgespräche geführt wurden und die haben den Hälften der Bewerber eine riesige Narbe an die Stirn geklebt und sollten dann dieses Bewerbungsgespräch führen und gucken, wie es läuft. Was sie den Leuten der Testgruppe, denen sie die Narbe aufgeklebt haben, aber nicht gesagt haben, ist, dass sie kurz vor dem Gespräch die Narbe wieder entfernt haben. Und danach haben die mit den Testgruppen die Gespräche geführt und die Testgruppe, die glaubt, sie hätte eine Narbe auf der Stirn gehabt, hat dann halt gesagt, ja, der hat mir die ganze Zeit auf die Stirn geklotzt und der hat mich da abgewehrt und das lief nicht gut.
Ja. Ja, ja.
Es hat ausschließlich im Kopf stattgefunden.
Die Psyche.
Ja. Ja, und ich glaube, wie gesagt, solche Sachen aus der Psychologie kann man auch sehr gut eben auf die Bühne übertragen oder auf unsere Performance-Wesen.
Ja. Voll. Man kennt das ja auch live, ne? Wenn du dich dann irgendwann mal verhaust oder so, denkst du die ganze Zeit, oh Gott, jetzt denkt jeder die ganze Zeit daran, wie du dich da verhaust. Ey, das weiß am Ende, weißt du das selber noch und das war's. Ne? Also vielleicht den einen oder anderen Kritiker, den er erwischt, aber am Ende ist es dann auch
ja, nicht wichtig. Ja, es sind halt leider die Kritiker, die dann oft die lautesten sind und das projizierst du dann, ja, rechnest du dann hoch auf das Publikum irgendwie. Das ist aber natürlich Quatsch.
Ja, das stimmt.
Ja. Und also ich selber als Konsument, und ich glaube, da sind wir alle im selben Boot, finde das ja auch irgendwie geil oder wir achten da gar nicht drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel Petrucci und Dream Theater live sehe, bin ich der Letzte, der da hockt und sich überlegt oder sich anschaut, boah, wie geil spielt jetzt Petrucci oder wie macht Petrucci das oder wie, nein, ich will das Gesamtpaket erleben. Und ich glaube, das muss man dann auch in dem Rahmen wieder sehen, dass das Gesamtpaket der Musik da jetzt erstmal wichtig ist und nicht, ob du den 16. Triolenlauf perfekt gespielt hast quasi.
Ja. Das ist, wer so noch drauf ist, der befindet sich halt noch in der Pubertät. Das ist, man glaubt dann so, es gibt dann wahrscheinlich diese Phasen, man fängt halt an, Gitarre zu spielen, ist dann noch ein ziemlicher Noob. Und dann kommt dieser Punkt, an dem dir dein Gitarrenlehrer einen Major-7-Akkord zeigt. Und dann bist du auf einmal in dieser absoluten Snob-Phase drin. Dieser klassische Dunning-Krüger-Effekt, ne, wo du so ein bisschen weißt, aber du hast ja, noch geil. Überhaupt keine genau. Ahnung, was du nicht weißt. Und da fühlst du dich natürlich, du hast dann irgendwie 5000 Leute um dich rum und du denkst, du bist der Einzige, der es gerade checkt, was da passiert.
Das ist geil. Der C-Major-7-Akkord, der Einstieg zum Snobism. Ja, ja. Don't learn this chord.
Ah, YouTube. Geil.
Sehr, sehr geil. Gut, gibt's sonst noch was zu sagen zum Thema Druck, Performance? Nicht nur im Bett, sondern auch auf der Bühne.
Das läuft irgendwie das Gleiche hinaus, ne?
Ja.
Das interessiert sonst auch keinen außer sich.
Ja, das stimmt. Auch da sind wir nur Menschen und keine Maschinen. Sehr, sehr schön, Jungs. Wenn ihr sonst nichts mehr, Martin, gibt's noch was du hinzufügen möchtest zu dem Thema oder Fabian? Irgendwelche Punkte, die noch wichtig sind anzugehen? Sonst denke ich, haben wir auch über viel gesprochen. Nochmal kurz in die Regie gefragt, die im Hintergrund aktiv ist. Noch irgendwelche Fragen? Nee, da wird nur trotzig geguckt. Okay. Gut, Robin, dann ist da auch alles klar. Sehr super, Leute. Dann würde ich nämlich sagen, kommen wir da mit zum Abschluss, zum Ende von dieser Podcast-Folge hier. Martin, ganz, 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 ganz vielen herzlichen Dank fürs lassen und wieder mit dabei sein. Ich war gestern mal am Überlegen, wie vielte Folge das mit dir ist. Ich glaube, wir nähern uns dem Zweistelligen langsam.
Wow. Nice.
Es stehen ja auch noch ein paar Dinge aus. Es steht da noch unser Dream Theater Battle aus.
Und es steht noch das Quiz. Das müssen wir auf jeden Fall machen.
Gehört so mit zum Jahresvorsatz Talk Guitar, dass wir das auch mal machen. Was steht bei dir Neues so an, Martin? Gib uns mal ein Update, was bei dir noch so ansteht, was die Leute, die Zuhörer, die jetzt reingeschaut haben, um dich zu hören und so enttäuscht sind, dass der Justin und der Fabian auch gesprochen haben. Was gibt's bei dir auch Neues?
Im Moment ist es eher so die Ruhe vorm Sturm. Ich arbeite ein paar Sachen. Ich habe mein zweites Album, das habe ich schon eine Weile dran, es ist eigentlich schon fertig. Das zweite richtige.
Dein erstes ist geil, es tut mir leid, Martin.
In meinem Kopf ist es das zweite, aber es ist das dritte, genau. Das ist im Grunde genommen fertig. Ich habe aber noch keinen Plan, was ich damit anfange. Ich baue gerade so ein bisschen, ich arbeite gerade an einem wahnsinnig großen Gitarrenkurs.
Genau. Nice.
Schon, willst du ein bisschen Richtung des Teasen?
Es ist quasi mein Buch als Videoform.
Ah, cool.
Das wird ein Riesen-Oschi. Auch im zweistelligen Stundenbereich.
Ach, geil.
Ja.
Okay. Und das kann man dann quasi über deine Website?
Das kann ich noch nicht sagen. So?
Okay, okay.
Das werden wir dann sehen. Also ich denke mal, die Leute, die in Martin genau. folgen, werden es mitbekommen. Ansonsten werden
genau, ansonsten, ich versuche dieses Jahr auch mit der Band auf Tour zu gehen.
Das echt? Ach, cool. Ja.
Oh, das da, ist aber geil. Da habe ich noch nichts Konkretes. Da muss ich mal gucken, was die Agentur da sagt.
Okay, cool. Ja. Ansonsten, für jeden, der Martin bis jetzt noch nicht kannte und hier dazu gehört hat, habt ihr unter einem Stein gelebt zum einen, also hört ihr gerade Let's Talk Guitar das erste Mal. zum anderen dann natürlich geht mal auf YouTube, schaut bei Martin vorbei, geht auf Instagram, schaut bei Martin vorbei, hinterlasst ein Abo und ein Subscribe und schaut euch mal gerne auch die Produkte von Martin an, die wir gerne immer herzlichst empfehlen können und natürlich auch seine Musik, gerade das letzte Album auch, welches wir auch hier ausgiebig damals bei Let's Talk Guitar besprochen haben. Wir sind sehr gespannt auf das neue Album. In diesem Sinne aber auch danke fürs Podcasten, Martin. Danke fürs Podcasten, Fabian. Und an unsere Zuhörer da draußen natürlich, vergesst nicht, bei Let's Talk Guitar dem Discord-Channel vorbeizuschauen, um aktiv bei Challenges mitzumachen, über die Folgen zu diskutieren und sich auszutauschen über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Oh, ich muss mich beeilen, es ist gleich 12, Fabian, bei dir gehen die Glocken gleich los, stimmt.
Oh ja, stimmt, gleich geht's wieder.
Bang, und guckt auch noch gerne bei unserer Umfrage rein. Ich habe nämlich heute Nachrichten bekommen, dass die noch 30 Tage gilt, dann wird das Abo erneuert, das heißt, ich muss unbedingt kündigen. Deswegen habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, unsere Umfrage noch weiter mitzumachen. Das sollte dann auch das letzte Mal hoffentlich bald sein. Nicht, dass der Justin schon wieder vercheckt und ein Jahresabo anstatt ein Abo. ja, in diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Reinschalten, viel Spaß üben.
Bye. Ciao. Bye.